Hallo liebe alle, wir sind wieder da. Wir machen eine nächste Folge vom ABC-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Leonid Rath, einer der drei Cousins, die Lobmeier, einer der berühmtesten Glasmanufakturen in Wien und international, muss man sagen, leitet. Und wir erfahren heute ein bisschen mehr über Lobmeier. Wir erfahren etwas über die Vienna Design mit Passionswege und wie sich ein Unternehmen, das es seit beinahe 200 Jahren gibt, auch in aktuellen Pandemien so tut. Lieber Leonid, erzähl uns kurz sozusagen, was zeichnet Lobmeier aus? Wer ist Lobmeier? Was macht Lobmeier? Für alle, die es noch nicht wissen.
Ich freue mich, danke für den Besuch, freue mich für die Ehre. Und Lobmeier in ein paar Worten. Wir sind einer der wenigen Wiener österreichischen Traditionsbetriebe, ungefähr 200 Jahre alt, noch immer in der Familie. Das ist das eine. Wir sind, kann man sagen, international einer der wesentlichen Player in dem, was Glas und auch Beleuchtung darstellt. Haben einige, dank der Neugier unserer Vorfahren, einige wirklich schöne Designklassiker in der Kollektion, weil es also immer ganz tolle Kooperationen mit einerseits Gestaltern, andererseits Kunden, aber eben auch von der technischen Seite, wie zum Beispiel der erste Luster mit elektrischem Strom mit Thomas Alva Edison. Oder ein anderer Markstein sind dann die Luster in der Metropolitan Oper in New York oder Glasklassiker mit Josef Hoffmann für die Werkbundausstellung 1914 in Köln, die heute im Museum of Modern Art oder in der neuen Sammlung in München oder im Markt stehen und einfach ein Markstein des modernen Designs sind. Und das ist schon sehr erfreulich.
Der Kreml auch immer noch in der Erfreulich.
Der Kreml ist West sozusagen. Hat mein Vater während meiner Geburt montiert. Da gibt es auch schöne Geschichten. Ja, also es ist wahnsinnig, es ist ein wunderschönes Erbe. Es ist auch eine schöne Arbeit, muss man sagen. Man wird nicht wahnsinnig reich davon.
Aber man hat gute Gläser und schöne Luster.
Aber man hat einfach schöne Dinge. Eben mit schönen Dingen und mit sehr interessanten Menschen zu tun.
Das heißt sozusagen in, sagen wir mal, der DNA von Lobmeier war sozusagen diese Nähe zu Kunst, Design, sage ich jetzt mal, zum Handwerk sozusagen eigentlich von Anfang an Teil davon. Also es ergab sich, weil man sozusagen also für den Hof produziert hat und dementsprechend sozusagen mit dem Besten seiner Zeit.
Spreche ich über die Frühst, also die Entwicklung ganz am Anfang, um das zu illustrieren ein bisschen. Es kam der Glasergeselle Josef Lobmeier aus Christkirchen in Oberösterreich nach Wien mit seinem Ränzlein und hat dann hier relativ bald sein eigenes Geschäft in der Weiburggasse gegründet. Eine sehr fleißige Frau gefunden, die Aloise Lobmeier.
Das ist jetzt 18...
Das ist 1823, okay. Ja. Also 23 war der erste Geschäftsbucheintrag. Und das waren am Anfang, war das ein Glaser, also Fensterglas und Gebrauchsglas. Und dann zunehmend für wohlhabende, weil er war in der Innenstadt, hat er dann aus Böhmen meistens reich geschliffene halt Kristallgläser importiert und dann auch bald für den kaiserlichen Hof geliefert. Und was er immer ganz in seiner Autobiografie vom Sohn eigentlich schreibt über seinen Vater, dass der gesagt hat, dass er nicht erfolgreich wurde, weil er so fleißig war, sondern weil sein Mitbewerber so faul war. Und das stimmt natürlich nicht. Er war unglaublich aktiv und hat seine vielen Kinder auch sehr, sehr gut erzogen, vor allem den Ludwig Lobmeier, der in der zweiten Generation prägend war, der hat ein unglaubliches gestalterisches Gespür gehabt. Es war dann auch die Ringstraßenzeit. Und da hat sich ein grober Bruch, das war eigentlich der gröbste Bruch in der Firma, war von diesem Handelsfirma, wirtschaftsorientierter in erster Linie, zu einem Player in der gestalterischen Szene, wo wir dann eigene Designs entwickelt haben lassen bei Glashütten oder bei Lusterherstellern für unsere Kunden. Also das dieses Verlegertum, zweite Generation,
der erkannt hat sozusagen.
Und dieses Prinzip haben wir beibehalten, diese Vermittlerrolle, Verlegerrolle, das wir sozusagen produzieren lassen für Kunden und da vermitteln, nach unseren eigenen Entwürfen. Die Entwürfe kamen immer mehr ins Sortiment hinein. Und irgendwann einmal nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann auch eigene Werkstätten, wie wir hier gesehen haben.
Bleiben wir nochmal ganz kurz in dem Historischen, weil das finde ich jetzt auch so interessant, dass sozusagen wir sind so bei 1860, Ringstraße, Palais etc., dann sozusagen Jahrhundertwende, also nämlich auch so Josef Hoffmann.
Das war dann die dritte Generation, ein großer Schritt wieder, weil einfach dieses gesamte Monarchiegebäude zusammengefallen ist und auch stilistisch einfach der x-fache Wiederaufwärmen der Renaissance halt dann auch irgendwann langweiliger. Dann ging man ins Orientalische und in andere Inspirationen, aber man wollte dann Freud, es gab einfach einen gesellschaftlichen Umbruch, auch von den Menschen her, hat sich einfach das Bürgertum geändert, jüdische
aber
Großbürgertum,
so wichtig,
und kam dann auch noch irgendwann, und da wurden wir eingeladen, für die, im 1914 für die Werkbundausstellung, das war ausschließlich Hoffmann, eine unglaubliche Kollektion an Architektur in Glas, sage ich jetzt. Das waren relativ am Zeichenbrett entwickelt oder auf dem Quadratpapier vom Hoffmann entwickelte Entwürfe, die jetzt mit dem Glasmachprozess noch sehr wenig zu tun gehabt haben. Halt einfach transparent oder halt ja, geschliffen viel.
Das Schleifen kam, und also diese Adolf Loos Schliff sozusagen, also was sozusagen
das kam dann in den 30er Jahren,
auch in der Zeichnung ist sozusagen, mal bei Loos war ja dann schon der Schliff irgendwie, der so markant ist oder so,
also wenn wir dann da war. Bevor ich zu Loos komme, möchte ich vielleicht kurz, der Hoffmann hat dann sehr bald verstanden, wie der handwerkliche Prozess beim Glas läuft, dass das geblasen wird eben in eine Holzform und man eigentlich auch, das ist sehr reizvoll, ist es sehr dünn zu machen. Und dass man Glas also entweder als die Blase oder den Stein, Bubble oder Stone sehen kann. Und das ist auch irgendwo unser Motto, dass wir Glas entweder in dieser Feinheit sehen, wo du eben die feine Kelch in die Holz- oder Becher bläst, dann einen weiteren Glasbatzen ansetzt, einen Stiel draus ziehst und noch einen Glasbatzen ansetzt, um den Fuß zu machen und alles wirklich sehr, sehr präzise und der Idee des Entwurfs entsprechend ausformst, oder du machst da wirklich massives Stück Glas und beschleifst es in deine Form, wie immer du es haben willst, als mehr oder weniger künstlichen Stein. Und da war das große Vorbild, waren diese Bergkristallgefäße im Kunsthistorischen Museum oder Frankreich.
War dann sozusagen dann, nach dem Ersten Weltkrieg so ein Bruch, weil du sozusagen, also die Werkstätten, die in Böhmen sind, also es liegt ja auch sehr von, sag ich mal, dem habsburgischen Österreich irgendwie, dass man das quasi alles inländisch hatte, war das dann Brüche, dass man sozusagen, oder gibt's
das war die Tschechoslowakei, war damals noch, also wir konnten weiter produzieren bis fast in die späten 50er Jahre ist mein Urgroßvater dort noch geblieben, musste dann eine tschechische Firma dort gründen, aber ja, Das war alles tschechisch. Also die Glasindustrie in Österreich hat dann erst begonnen nach dem Zweiten Weltkrieg und dann haben wir eben nach und nach unsere Werkstätten auch hier angesiedelt. Und denn, du wolltest noch zum Loos. Das war eigentlich eher, wir waren eben wieder Werkstätte, Konkurrenz, Unternehmen. Und der Loos war, hat gegen Ende seiner, also man hat sich immer wieder wohlwollend beobachtet, ja. Hat dagegen fast Ende seines Lebens, kann man sagen, uns Anfang 1930 herum einfach einen Zettel geschickt mit 5 Quadraten, also Rechtecken drauf. Und dann gibt es auch überliefert vom Urgroßvater einen Brief, sehr geehrter Architekt, ich nehme an, das ist der Vorschlag für ein Trinkservice. Und wir wollten eh schon immer mit Ihnen zusammenarbeiten und freuen uns sehr. Und das war dann eine sehr, eigentlich recht zügige und sehr gut schriftlich dokumentierte Zusammenarbeit, weil er los in zwischen Tschechien und Südfrankreich gependelt hat zu der Zeit. Und wir waren eben in Wien und da hat er, da gab es eben sehr viel dokumentiert in Albertina.
Was ein ganz schönes Schlaglicht, nämlich jetzt auch sozusagen auf die Zusammenarbeit zwischen, sag ich mal, Künstler, Architekt, Designer und euch. Also sozusagen, es sind 5 Kasteln auf einem Zettel und daraus schließen wir jetzt ja, ein fantastisches
Trinkservice. Das ist ein guter Punkt. Sehr guter Punkt, weil uns ist es also auch heute wesentlich wichtiger, dass eine gute Idee vom Designer kommt. Also dass da eine Vision oder etwas, ein neuer Archetyp, eine neue wirklich radikale Idee kommt und jetzt nicht irgendwas, okay, mach mal ein Glas und da noch ein bisschen einen Schwung rein, weil das war noch nicht. Ja? Es muss, was weiß ich, ist es Blüte, ist es irgendwas Geometrisches, ergibt sich's aus dem Handwerklichen, ist es irgendein Ding in der Reflexion, was begeistert. Also es muss irgend so eine Geschichte haben, wo, oder einen historischen Bezug, einen schönen.
Genau, ich würde gern dann noch eingehen, ein bisschen mehr sozusagen, wie ihr euch sozusagen auch immer diese Entwicklung annähert, weil sozusagen es ist ja quasi Glas, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Also du hast das eh schon sozusagen dünn und dick irgendwie angesprochen. Mhm. Es gibt sozusagen das Gravieren und es gibt sozusagen die Schnitte, nicht? Also das heißt sozusagen, man muss ja in einem relativ engen
Korsett. Es ist ein sehr eigenwilliges Material, was Vor- und Nachteile hat. Und man muss beim Entwerfen, braucht es gerade bei Glas besonders eigentlich eben so eine Vermittlerperson, also entweder einen Handwerker, der sich die Zeit und Muße nimmt, da jetzt mit dem Entwerfer wirklich gut zusammenzuarbeiten, oder eben so eine Vermittlerposition, weil eben aus dieser, erstens einmal, also auch wenn wir heute Designkooperationen starten, dann ist es zuerst und sehr wichtig, dass der Gestalter möglichst viel gesehen hat von unseren historischen Stücken.
Was gut möglich ist, weil so viel Archivmaterial da ist.
Sammlung in der Kärntnerstraße oder hier das Archiv in der Salesianergasse in Wien.
Das ist ja auch selten,
sag ich mal. Die Werkstätte, dass man die Prozesse
alles hat
vor Ort. Ja, absolut, das ist ein großes Glück. Und dann lasse ich zum Beispiel wir haben so ein Poster, wo wir alle unsere Formen drauf haben, die aktuell produziert werden. Und dann sage ich den Leuten, naja, schaut, wo ihr eine Lücke findet, ja, weil es ist schon relativ viel da, dass die sich wirklich intensiv mit dem beschäftigen, was wir haben, was wir können und eben dann versuchen, eine Idee zu finden oder einen Aspekt von Glas, der noch nicht gedacht wurde, zumindest bei uns. Und daraus entwickelt sich dann eben in einem sehr intensiven Dialog, wo es teilweise große Wendungen geben kann, ein Produkt. Also bei Marco Dessi zum Beispiel, da hat sich es auch jetzt begonnen, also da war los, irgendwo war so der Anknüpfungspunkt und da gab es also wesentlich komplexere Schliffe als jetzt ist. Und das hat sich dann ganz pointiert reduziert auf einen kleinen Schliff um die Rundung oder Standfläche, aber mit einem ganz besonderen Rad geschliffen, dass du so eine Art Profil wie ein Zahnrad dann rund um das Glas
hast. Also das heißt, oft hat es auch mit den Tools, mit den eben, wie man sozusagen einen Schliff dann hinkriegt.
Schaut man sich das halt einfach an. Zuerst hat man es mit einem einfachen Keil geschliffen, das Muster, und dann sagt man, da fehlt jetzt irgendwo noch was Spezielles oder ein Feuer, und es wäre doch interessant, wenn man sozusagen den Abstand zwischen den Linien am Boden des Schliffs nochmal wiederholt und dort einfach eine Abflachung machen würde. Und dadurch hat man eben dann mehr Brillanz auch irgendwo oder einen speziellen Effekt und doch irgendwie etwas Logisches. Ich finde, dass Schönheit sehr viel mit dem, schon irgendwo auch mit dem Selbstverständlichen, ja. Es ist immer das Spannungsfeld zwischen etwas zwischen natürlich und irgendwas Erstaunlichem. Ja? Also da muss man immer einen ganz guten... Aber es hilft sehr viel, auch einfach ganz die Dinge sehr simpel zu machen.
Wenn wir dann nämlich auch sozusagen ins Zeitgenössische kommen und wie du sozusagen auch ins zeitgenössische Design kamst, würde ich gerne nochmal kurz zurück in dieses sozusagen, weil wenn man in sozusagen so einer Familie auch aufwächst, wo das sozusagen natürlich auch unglaublich prägt, wie war das für dich sozusagen in dem Aufwachsen und der Moment in so etwas hineinwachsen sozusagen? War es für dich immer klar, dass du sozusagen bei Lobmeier in den Betrieb einsteigst sozusagen? War das etwas, was vorgezeichnet ist?
Ja, war schon, eigentlich. Es war eigentlich vorgezeichnet und mein Vater ist einfach unglaublich, ein unglaublicher motivierender, begeisternder Mensch und hat uns da immer wahnsinnig eingebunden in die Werkstätte dauernd mitgenommen, weil er hat Gürtler gelernt und hat halt da in der Wohnung alles Mögliche und für uns und Freunde irgendwelche Luster und sonstiges gebaut und da durfte man immer dabei sein. Und dann habe ich einmal so, wie ich 12 war, das so angefangen, jedes Jahr ein Seriengeschenk zu Weihnachten zu machen, wo ich quasi ein Design gemacht habe und habe es dann mit meinem Vater im Metall in Messing ausgeführt. Das waren so coole 80er, also Memphis war damals irgendwie das Thema und da haben wir in der Produktion. Ne, wurscht, ich war von Anfang an, jedoch, es gab da ein bisschen Turbulenzen, also mein Vater ist aus der Firma ausgestiegen worden und das war für mich so ein bisschen auch eine unangenehme Situation, Unsicherheit und dann war noch irgendwie das Tüpfelchen für mich, dass ich gebeten wurde, doch mir einen anderen Job zu suchen nach dem Studium.
Was hast du dann studiert? Oder was?
Wirtschaft. Also ich habe eine HTL für Glas, Keramik, Baustoffkunde gemacht und habe dann WU, kleine Mittelbetriebe, Marketing studiert. Und ja, und dann war im Jo, also ich wäre eigentlich jetzt da. Und dann haben sie gesagt, nein. Aber das war im Endeffekt, war das dann perfekt, weil ich habe einen wirklich spannenden Job bei Plansee. Das ist so eine Sondermetallurgie, Milliardenunternehmen in Tirol mit unglaublichen Nischen, also diese seltenen Erdenmetalle, Molybden, und so weiter. Und da war ich im Marketing und das war, also es war dann in Tirol auch, ich bin gerade mit meiner Frau damals zusammengekommen und war für uns auch ganz angenehm weg von der Familie. Und, das war unsere Auslandserfahrung in Tirol, in den Bergen, mit dem Fahrrad und auf den Almen. Das war wirklich schön. Da bin ich sehr glücklich dann zurückgekommen. Und
dann hatte ich sozusagen mit deinen Cousins, also sozusagen, es sind nicht deine Geschwister, die sozusagen jetzt in das Geschäft leiten, sondern es sind deine beiden Cousins.
Genau. Die sozusagen. Der Andreas und der Johannes.
Der Andreas und der Johannes, entsprechend, das ist hinter Wien, genau. Und das hat sich sozusagen dann gut gefügt, also sozusagen in dieser sechsten Generation mittlerweile sozusagen, und das ist jetzt nicht ganz 20 Jahre aus, oder wie lange ist das her?
Also der Andreas hat 2000 dann begonnen und ist aber dann nach Salzburg gegangen, dann habe ich Wien das Geschäft gemacht und mein Onkel den Lusterbereich und dann ist der Andreas zurückgekommen aus Salzburg und dann haben wir uns so aufgeteilt, dass ich dass er das Geschäft gemacht hat und ich herausgetrennt den ganz jungen Händlerbereich, also den Vertrieb über Händler von unserer eigenen Glasmarke und die Entwicklung unserer Glasmarke und Produktion. Also der Stefan, der Vater von Johannes, der ist dann auch ausgestiegen und hat dann seinen Sohn übergeben und dann waren wir eben zu dritt.
Und jetzt können wir ganz schön überleiten, weil wir sozusagen heuer eben 15 Jahre Passionswege-Jubiläum auch feiern, also vor 20 Jahren sozusagen in die Firma quasi eingestiegen etc. Jetzt sind, und die Vienna Design Week war ja auch damals jetzt noch nicht das, was jetzt schon ist sozusagen, sondern es war ja auch sehr viel experimenteller und auch ein alles...
Passionswege war das Pilotprojekt sozusagen.
Genau, drum 15 und die 14. Vienna Design Week. Und das heißt, ihr wart sozusagen vom ersten Jahr an dabei. Ja. Und genau, führen Sie so ein bisschen irgendwie sozusagen dieses vor 15 Jahren, man trifft auf eine junge Truppe irgendwie Design-Interessierter wie Lilly Holland, Tulga Bayerle und Thomas Geißler und du auch sozusagen in diesem Wunsch quasi, dass man mit dem großen Erbe und der Tradition, aber diesem Bewusstsein, dass es doch irgendwie sozusagen anschließen muss.
Also für mich war das eine unglaublich schönes Erlebnis, dass da so eine engagierte Truppe auf einmal dasteht, was man für Wien nicht gewöhnt war. Die Leute zusammenbringen will, anstatt dass jeder sein Süppchen kocht. Und die auch irgendwie so aus dem quasi bottom-up kommt und nicht top-down über irgendeine Institution, wie das ÖF oder die ganzen, was weiß ich. Und weil ich habe das von meinem Vater, der hat es mit der österreichischen Kreativität sehr schwer gehabt, weil es war irgendwie so eine eingefahrene Post-Wiener Werkstätten und dann 68er lustige Künstlerpartie auf der einen Seite, auf der anderen Seite die strengen Architekten, aber alle irgendwie so für sich mehr oder weniger und alle sehr toll und irrsinnige Helden, aber unerreichbar und es hat eh keinen Sinn und auch nicht wahnsinnig kooperativ jetzt unbedingt, die einige, also er hat jedenfalls gelitten und es gab auch nicht wahnsinnig viel neue Designs von außen zu der Zeit. Hat irgendwie nicht funktioniert. Das Thema schön, da durfte es auch nicht schön sagen, ja, das war ganz böse. Also es gab gewisse Restriktionen. Wir haben mit Matteo Thun haben wir zum Beispiel alles gemacht für Campari in der Zeit, aber ja, also eher Eigenentwürfe und wir haben uns dann mehr so aufs Projektgeschäft konzentriert im Luster.
Und das heißt sozusagen diese lustige Truppe, die irgendwie sozusagen schon designaffin
und das war unglaublich, ja, was da auf einmal sich alles abspielt und wir waren eh so in den zaghaften Beginnen. Wir haben ja die Monika Singer gehabt, die ich vom Lothar Trienberg empfohlen bekommen habe, gerade von der Angewandten weg ist und dann so bei uns als Grafikerin begonnen, weil wir hatten einen Grafiker, der ewig schon da war, der war sehr gut und sehr nett, aber er hat sehr viel verdient und er war halt so schon ein bisschen scheuklappig und hat eben diese ganzen neuen Entwicklungen nicht so wirklich gewusst und ich war dann eben froh, dass ich die Monika gehabt habe, die mir erzählt hat, so, da gibt's in Mailand so eine Designmesse, das ist nicht uninteressant, oder... Oder es gibt, oder so es gibt jetzt irgendwie so ein neues Magazin, ja, genau, das Wallpaper und...
Aber so war es sozusagen, also wir reden 15 Jahre zuvor, was ja kaum vorstellbar ist, aber es ist natürlich Zeit.
Und das war für mich, war das echt neu.
Und auch, ja, es gab ja nicht irgendwie sozusagen in dem Ausmaß auch die Kanäle, wo man alles
und da hat sich dann sehr viel relativ rasch eröffnet und mit der Design Week war einfach das Spannende, da zusammengeworfen zu werden bei dem Passionswege-Format.
Genau, kurz ein und erkläre sozusagen nämlich kurz noch, was die Passionswege sind. Weil die Passionswege sind ein kuratiertes Format innerhalb der Vienna Design Week, Österreichs größten Designfestival, die sozusagen Handwerker oder Manufakturen oder sozusagen sagen wir mal, Wissende mit Designern zusammenspannen, sehr oft sozusagen Designern, die noch nicht in dem Material gearbeitet haben, die wiederum die Manufakturen sozusagen als Spezialität haben und dann in einem ganz freien Prozess, meistens so um die 3 Monate, etwas entwickeln können, das dann während des Festivals präsentiert wird. Das muss aber auch kein Produkt sein. Und das haben wir sozusagen bei euch immer sehr oder immer wieder gesehen, dass es nicht darum geht, sozusagen ein neues Produkt zu entwickeln, sondern es darum geht, quasi zu verstehen, wie tickt der Designer, wie tickt das Unternehmen, wo lässt sich da anknüpfen. Es sind jetzt mittlerweile eben 15 Kooperationen. Die 15. wird dieses Jahr passieren, wenn es wahr ist.
Ich glaube, einmal nochmal ausgelassen.
Oder einmal mal ausgelassen, 14, 15 Mal. Ja. Wenn du jetzt so zurückschaust, was sind, gibt es Routinen, die immer wieder, also man kommt natürlich in diese Werkstätten.
Ja, inzwischen natürlich gewisse Erfahrungswerte, wie einfach Designer-Kooperationen erfolgreich funktionieren und auch effektiv. War aber war schon ein Lernprozess. Also gerade mit dem Martino die Kooperation, das war, da, ich habe mich da auch nicht immer ganz wohl gefühlt, ja, weil die waren schon wahnsinnig cool und locker. Und ja, dann immer da schon, Christine Martino, irgendwie so, ja, da. Gut, aber dann Martino total Gampfer den Fokus doch wieder. Ja,
vor 15 Jahren auch noch nicht ein Superstar,
sondern der wobei, war. Wobei, halt das Spannende, wir haben ja, durften ja noch einmal mit ihm nach 10 Jahren arbeiten und also ein Profi, unglaublich. Ja. Also das hat sich schon auch bei ihm extrem, und auch das Produkt ist einfach zack, ein nach wie vor extreme Würze, aber es ist einfach erfolgreich am
also
Boden.
Aber es war gesagt, es muss nicht immer ein Produkt münden, aber es mündet auch
genau.
mitunter
in also ein Produkt. Also der erste Martino zum Beispiel, das war einfach so... Studienabgänger kommen in die Werkstätte und bauen irgendwas mehr oder weniger selber zusammen. Ja, das waren, kann sich erinnern, die ganz einfachen Reifen, da war irgendwo Leder reingehängt und in Löcher reingestanzt und dann sind da Gläser reingesteckt worden in das Leder, die sind dann irgendwo runtergegangen und irgendwo, Glühbirne braucht man noch, ja, dann in einer Karte. Irgendwie so. Das war dann der Lust, das waren super Objekte irgendwo, aber halt für mich war das so, ich weiß nicht, so Qualitätsstandards.
Und das ist doch ein bisschen anders.
Und dann bei dem Gravurdekor, das hat er dann auch sehr gut. Also es gab dann auch mehreres parallel, die Ledercoasters, also das ist so eine ganze Welt einfach entstanden. Das war übrigens bei einigen, dass es nicht bei einem Ding geblieben ist, sondern dass vielleicht die Installation genauso wichtig war und die Präsentation wie das Objekt selber. Also teilweise waren es ja nur Installationen, wie beim Philippe Malouin mit dieser Zeitmaschine, wo sich da ein großer Arm mit einem Sandbehälter in der Mitte langsam dreht, mit einem Rohr am Ende und dann dieses Rohr lässt den Sand wieder in einen Trichter fließen, der das wieder in ein zweites sich drehendes Ding mit lauter Scheibenwischer, Motoren.
Garten also, am Ende des
genau,
Tages.
Wo du dann unten so ein wunderschönes Sandmuster aufschüttest. Und
wobei
es geht
man dann halt verstehen muss, was der Zusammenhang zwischen Sand und Glas.
Sand ist das Grundmaterial, Quarzsand, das Grundmaterial für Glas. Und es geht, also für ihn war einfach das Wichtige hier zu sehen, wow, die arbeiten 12 Stunden an einem Glas. Ja? Ist das nicht verrückt, dass es das heute noch gibt? Und da war eben dieser Zeitaspekt sehr wichtig. Hat er dann eben einerseits den billigen Rohstoff mit dieser unmäßigen Zeiteinsatz in der Perversität in Österreich oder Europa zu produzieren, hat er eben thematisiert. Und das
ein Projekt war, zwei Projekte, das eine war Marc Braun, das war die,
ja, die Silhouetten.
Nein, das war der Gletscher.
Die Pixies genau. Ja, die Silhouetten.
Genau, da reden wir über beide. Beide sind outstanding. Also genau, das ist der Marc Braun mit den Gletscherkaraffen war. Er hat die.
Das war auch spannend. Also der Marc Braun ist ein Berliner Designer, der für Nomos Uhren macht oder für E15 verschiedene. Inzwischen relativ erfolgreich. Kommt daher mit einem ganz schlichten Karaffenentwurf mit seiner charmanten Art. Wo ich mir denke, um Gottes Willen, das ist, hat eine Ecke oben und das ist eigentlich so ein Industrieteil. Und dann habe ich es nach und nach verstanden, es geht sozusagen um, die Idee war eben auf diesen Karaffen, dann ein mit unseren handwerklichen Techniken Gewässer zu gravieren, also entweder Flüsse oder Gletscher oder Seen, jeweils 7 Stück, 21 in Summe. Und es war eine Canvas sozusagen. Auf der einen Seite ganz ein simples Design und es ging um den neuen Luxus. Es ging um die Serious Reichtum, das den Wert von etwas vielleicht schlicht, bewusst schlichten, aber in handwerklicher Qualität unglaublich starken. Und
ja, auch quasi Wasser oder sozusagen Süßwasser.
Und das Wasser, das dann eingefüllt wurde, genau, also dieser Vergleich dann.
Verschwindet, also es ist ganz.
Die Metapher zum Wasser ist dann auch genial, dass das eigentlich das Billigste auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite das Wertvollste und auch eigentlich in einer sehr guten Qualität sehr selten.
Und verschwindende, also so wie der Gletscher verschwindet.
Und, sozusagen, es hat eigentlich und gefährdet noch dazu. Also es ist eine unglaublich schöne Parallele. Und eben auch eben der Vorschlag, dass eben Luxus muss nicht Gold sein. Oder da gibt es eben diese Enzensberger Essay aus den 90er Jahren, vom Spiegel, glaube ich, war das, wo eben der Enzensberger den neuen Luxus beschreibt, statt dem ganzen Bling-Bling-Glamour hin zu Ruhe, also Stille, Raum, Sicherheit, also 4 Aspekte hat er da gehabt, die uns heute fehlen. Vor 1000 Jahren war es halt Gold, was gefehlt hat.
Es ist ein unglaublich breiter Bogen, der sich spannen lässt zwischen der Bewusstmachung von Zeit für die Produktion eines Glases bis hin zu sozusagen auch was es fast eben sozusagen wie Glasluxus sein kann. Eben die Pixies, weil es noch ein Projekt, weil sozusagen was ganz anderes ist. Wir sind hier, wir plaudern drüber, darum ist es schwierig, weil es nicht ein Bild dazu gibt, aber sozusagen die Pixies haben wieder ganz anders agiert und haben quasi Städtesilouetten mit Kristallen.
Ah, nein, da wissen wir, Vorsicht, falsch. Es waren viele. Der Maxim Welchowski sind die Städtesilouetten und die... Entschuldigung, und die Pixies waren die Silhouetten von den Porträts.
Das stimmt,
diese Reinterpretation der Biedermeier-Becher. Mhm. Also das ist auch schön, eine historische Vorlage modernisiert und mit einer neuen Geschichte, ein Paar von zwei Bechern, ein weibliches und ein männliches, mit konvex-konkav zusammen ergänzt, mit jeweils den Porträts in moderner Technologie umgesetzt. Auch ein sehr rundes, schönes Projekt. Aber wenn du sagst, die Silhouetten von Maxim Welchowski war auch ein sehr frühes, sehr spannendes Projekt. Maxim ist inzwischen von einem lieben Mitbewerber, wirklich tolle Firma, Lasvit in Tschechien, Art Director, und hat auch unterrichtet zwischendurch schon. Ein toller Denker und mit einer tollen Frisur. Und der war da und war begeistert von dem drei Stöcke unter uns. Im Keller befindet sich unser Archiv von Glaslusterteilen. Das können also Behänge sein oder Kolonnenhohlteile oder also von klein bis groß, geschliffen, glatt. Und in das hat er sich verliebt und hat dort wirklich tagelang verbracht im Keller. Ich glaube, es war eine Woche in Summe. Und hat sich einen Tisch aufbauen müssen mit einer Lampe dahinter. Und er hat irgend so eine Folie mitgehabt, so eine Projektionsleinwand. Und hat dann angefangen, hinter dieser Folie herumzuwuseln und aus dem ganzen, weiß nicht, 150 Quadratmetern irgendwelche Glasteile aufzutürmen und sind dann eben Stadtsilhouetten, wie du gesagt hast, entstanden. Skyline. Auf einmal hast du die Skyline von New York, von Medina, von Wien, von eben von internationalen Städten gehabt, in einer sehr leuchtenden London, kristallisierenden, tollen, funkelnden Art auf einer Leinwand projiziert. Ja. Also kommt man jetzt auch nicht so drauf, ja? Als Tscheche vielleicht eher, weil es gibt dieses Schattentheater in Prag. Und das hat er dann so Boxen aus Holz auch sehr schön
und
gebaut.
Und das ist ja dann auch weit gewandert, oder?
Also das war und ja das wurde ja, dann, das war so, wo man sagt, ein Projekt, das man halt als Marketing abschreibt. Und dann hat tollerweise der Norbert Kettner vom Wintertourismus das angekauft als Wander- für seine Tourismusmessen. Also haben wir es in Japan und Berlin gehabt.
Das bringt uns jetzt vielleicht auch zu einer letzten oder weiteren Frage noch kurz, irgendwie sozusagen, weil euer, also unabhängig von Vienna Design Week sozusagen, habt ihr ja mittlerweile Kooperationen mit großen Namen wie Stefan Sargmeister oder Ilse Crawford oder Michael Anastasiades. Mhm. Also das heißt sozusagen, dieses Vertrauen in zeitgenössische Gestalter ist etwas, was jetzt sozusagen sehr inhärent ist irgendwie in eurer Entwicklung neuer Produkte und neuer Projekte. Von Seiten des Marktes, der Käufer, die Menschen, die Lobmeier Glas lieben, ist eben sozusagen der internationale Markt relevant? Oder sozusagen, wer, mit wem habt ihr zu tun? Wer kauft die Gläser am Ende des Tages? Mhm. Naja, also unterschiedliche Liebhabereien in unterschiedlichen Gegenden. Mhm.
Diese, also in Wien ist nach wie vor, also die Hälfte unseres Glases wird über das Geschäft in Wien verkauft. Ganz wichtiger Markt, wobei wir da vielleicht 60% schon auch ausländische Kundschaft, ausländische Stammkunden meistens haben. Und da hat sich sehr viel in den letzten Jahren getan. Also es gibt ja die schöne Geschichte, wie wir eben begonnen haben, da jetzt auch, in dem Fall war es eine neue Handelsware, die Stefanie Hering aus Berlin mit ihren riesigen Vasen 2004 oder sowas auf einem schönen, großen, einfachen Hoffmann-Tisch auf einem schwarzen, diese weißen, großen Vasen präsentiert haben. Das war also für die Kärntner Straße ein echtes Wow und ganz ungewohnt und neu. Also im Gegensatz zum Herrengeschäft auf der Kärntner Straße. Und da kommt, ich habe immer so Bauch ein bisschen gehabt, ja, wie wird denn das bei den Kunden ankommen? Ja, verschrecken wir unsere Stammkunden, von denen wir sicher gelebt haben, leben. Und kommt der Engelbert Weinkheim von Otterkringer Brauerei, der immer sehr treuer, netter Kunde, der Biergläser
braucht.
Offensichtlich, ja. Und der kam da vorbei und wickelt halt seine Geschäfte ab mit den Damen, ja. Und ich bin da so am Dekorieren von den Heringschalen. Und er wirft einen neugierigen Blick zur Seite, ja, und sagt, jetzt werdest du nicht aufwachen.
Wer zum deutschen Zuhörer, jetzt werdest du doch nicht aufwachen.
Aufwachen. Mhm. Und das war für mich eine sehr wichtige Bestätigung unter anderem. Und das hat sich dann eigentlich sehr positiv immer mehr gezeigt, dass viele unserer auch traditionellen Stammkunden eigentlich fürs Neue extrem aufgeschlossen und interessiert waren und sind. Und dass wir auch sehr viele neue natürlich Leute begeistern konnten für das handwerkliche, spannende, wertvolle, jetzt im Sinn von wirklich wert, für jemanden einfach etwas, was man gerne hat und sich beschäftigt und auch daraus trinkt.
Ganz gut, ihr habt es ja mittlerweile und international auch, ja.
Ist vielleicht auch interessant. Da gab es schon die Lobmeier-Fans, Geheimtipp und so. Also zum Beispiel, wir mit Ted Mühling war der erste internationale Designer, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Da gab es bei Nymphenburg Porzellandesigns von ihm, wo ich mir gedacht habe, boah, das wäre, ich glaube, der versteht's und das wäre echt ein Toller für uns. Dann schreibe ich ihn an, ob er eventuell interessiert wäre, mit einer kleinen Glasfirma aus Wien zu arbeiten. Und da sagt er, yes, of course I know you. My apartment is full of Lobmeier from the flea market. Weil wir hatten in den 50er Jahren ein bisschen Export nach USA. Und I just waited for your invitation, ja. Und also da habe ich mir gedacht, unter anderem, das war einer dieser Momente, oder der Andreas hat schon den Export begonnen, hat dann die neue Galerie von Ronald Lauder zum Beispiel verkauft nach New York und an den Murray Moss, das war ein Concept Store, der auch gerade um die Zeit eröffnet hat in Soho, angefangen mit einem Mistkübel in der Auslage als Designobjekt und dann eben auch mit Nymphenburg die Bustelli-Figuren auf der einen Seite fertig bemalt, auf der einen Seite weiß und dazwischen auf einer großen Tafel alle Farbschattierungen Shade, also ausgefadet. Und das war dann limitierte Serie. Also der hat zum Beispiel sich mit neuen, also mit alten Manufakturen neu interpretiert, spannende Entwürfe ausgewählt bei den europäischen Manufakturen und die in New York in Galeriekontext verkauft. Tolles Konzept. Und von ihm und anderen Kunden, in der Schweiz, Limited Stock zum Beispiel, habe ich unser Lieblingskunden, von dem wir einfach sehr viel Feedback bekommen und von Murray Moss auch tatsächlich neue Produkte gemeinsam entwickelt haben. Oder der Michael Anastasiades habe ich über den Murray kennengelernt. Und also auch Kontakte natürlich, unglaublich, wie einen diese Leute dann auch spreaden und die Marke spreaden. Und da haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir da eben sehr schöne internationale, ist meistens Concept Stores, ja, also wir haben ganz am Anfang irgendwo so uns überlegt, ja, eigentlich so Tischkultur, ne? Wär das unsere? Oder vielleicht so Bergdorf Goodman oder so irgendwas. Waren wir dann auch, ja. Nachdem wir bei Moss erfolgreich waren und in der New York Times im Teammagazin immer wieder gefeatured waren, hat halt dann auch Bergdorf und Barneys angeklopft, ja. Inzwischen sind es beide bleibt.
Lobpreier existiert weiter.
Wir versuchen weiter genau, zu kämpfen.
Genau, Shopping wird nicht aufhören. Ich würde es gerne nochmal kurz irgendwie sozusagen, weil das passt jetzt ganz gut, die Überleitung, also sozusagen, es gibt all diese Kontakte und Ding. Handwerk hat, sag ich mal, jetzt einfach in den letzten 10 Jahren die Wiederentdeckung des Handwerks, die Manufaktur zu begreifen, zu verstehen, was ist sozusagen bedeutungsvoll, wichtig und auch, sag ich mal, dann auch vom Preis irgendwie sozusagen gerechtfertigt macht. Es ist etwas, was sozusagen die letzten Jahre im Diskurs und auch in der Gesellschaft relevanter wurde. Jetzt sozusagen mit und ohne und vor und nach Corona ist sozusagen alles, was digital ist. Das heißt, seht ihr da auch Möglichkeiten? Ihr verschippt eure Gläser auch. Also es ist ja auch möglich, sozusagen die Dinge online zu kaufen. Mhm. Es sind sozusagen jetzt, ob quasi das der neuen Zeit Dinge notwendig, die ganz anders funktionieren werden als vorher. Gab es da jetzt so einen Lerneffekt für eine Manufaktur, die es seit 200 Jahren gibt, dass man sich immer wieder adaptiert? Weil ja, weil man kann eben Lobmeier zum Beispiel auch online kaufen oder ihr
Das eine, was wichtig war, um uns zu ändern, war, dass wir gesehen haben, man kann jetzt nicht unser Glas einfach nur fürs Geschäft in der Kärntner Straße machen. Wir gehen an Händler hinaus. Dann irgendwo in 200 Händler ungefähr jetzt weltweit, teilweise auch Online-Stores wie Modo Operandi oder Matches Fashion aus London. Das nächste, was sehr wichtig war, war, um zu denken, viele Leute haben das Glas für die Vitrine gekauft, ja, und oder geschenkt bekommen. Wir wollten, das war ganz wichtig, diesen Genussmoment oder einfach das nicht einfach nur als Brand-Ding zu kaufen, sondern als wirklich was persönlichen Nutzen. Das war immer bei den Vorfahren auch schon, dass diese Funktionalität war immer ganz wichtig und ist auch wunderschön. Das liegt gut in der Hand, das ist ausgewogen, es sind viele Details bedacht, die aber nicht nur zum Anschauen sind, sondern die mit allen Sinnen erfahren werden sollen. Ja? Und das war in der Kommunikation, da haben wir so eine Wasserbar mit der Monika gemacht, zum Beispiel, dass im Sommer Wiener Leitungswasser aus schönen Krügen ausgeschenkt in konnte man sich aussuchen, Wassergläser, verschiedenste, und sich einfach beschäftigen, welches spricht mich am meisten an und warum. Und auch das Handwerkliche bewusst zu machen. Es ist ganz, die Industrie ist heute wirklich gut. Ja? Also es gibt so klassische Weingläser, industriell gefertigt, die sind einfach sehr leicht, sehr perfekt, sehr gut. Und auch Schliff geht inzwischen schon, Pressen geht auch inzwischen täuschend echt den Schliff ersetzend. Und da sind einfach ganz viele unserer traditionellen Entwürfe zum Beispiel weggefallen, weil wir da, wenn der Pressmensch verkauft das Glas um 20 Euro und wenn wir das schleifen, genau so kostet es 1500 Euro. Ja? Und da war zum Beispiel mit Mary Moss haben wir ganz am Anfang etwas entwickelt, ein ganz einfacher Becher, der wirklich ein bisschen ausschaut wie ein Industriebecher. Halt zarter, feiner und jeder ein bisschen anders und wenn man es weiß. Und der hat ganz kleine Insekten drauf, ein Härtelentwurf aus den 50ern, ganz kleine Insekten, ein Sexer-Set von irgendwelchen unserer Dekore übernommen. Und die Idee war sozusagen, dass man nicht das ganze Glas zupflastert mit einem verbilligten Handwerk, was viele gemacht haben, ja, dass man einfach schaut, ja, okay, wir machen dasselbe Dekor, aber wir müssen es halt noch mehr vereinfachen und noch billigere Werkzeuge und vielleicht um es dann überhaupt irgendwie fototechnisch drauf lasern oder was. Und wir haben ja gesagt, na, wir machen es handwerklich in der super traditionellen Technik, Kupferradgravur zum Beispiel, und halt ein ganz kleines Detail. Und der Kunde schaut sich an und glaubt, das ist ein Dreck. Und dann schaut er es genau und ist ganz erstaunt, was sich da verbirgt in diesem kleinen Ding. Mhm. Und dadurch erschließt sich dann auch das ganze Glas in der Qualität. Und weil du ihm gefragt hast, was alles so zu verändern ist, es ist natürlich so, dass ein großes Thema ist aktuell, dass halt viele Händler sterben, wie vorher schon erwähnt. Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Ja? Also ich glaube, dass wirklich Geschäfte mit einem guten Konzept, wo der Inhaber drinsteht und mit Herz dabei ist, die wird es weitergeben. Und zum Glück sind wir bei denen und nicht bei den Geschirrgeschäften, die es in Deutschland 90% gestorben sind in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und werden aber trotzdem jetzt mal mit einem Onlinehandel 2021 spätestens starten. Also neue Webseite kommt hoffentlich schon im Herbst. Und Online-Store.
Dann freuen wir uns.
Ja.
Dann freuen wir
ja, uns auf schön,
alles, was jetzt ja,
Fritz Magistris hat da eine tolle Arbeit geleistet.
Mhm. Natürlich freuen wir auch eben schon genau auf sozusagen Passionsweg im Herbst bei der Vienna Design Week und die neue Website.
Naja, das Buch Bücher vielleicht gibt's. Vom Birkhäuser Verlag, ja. Gibt es Entwürfe seit 2000, Lobmeier Contemporary.
Eine gute Ergänzung
eine
zum
schöne
Glas.
Zusammenfassung.
Wobei, so wie du richtig sagst, sozusagen die Gläser müssen gebraucht werden. Und ich sage immer, wenn man einmal aus einem Lobmeier-Glas getrunken hat, dann kann man eh leider aus nichts anderem mehr trinken. Irgendwie.
Ja,
und es ist wirklich wahr. Das ist sozusagen sind so kleiner Luxus im Täglichen, die dann doch einen großen Unterschied machen. Lieber Leonid, ich danke dir für das Gespräch. Wir setzen
danke
uns
sehr.
Fort.
War sehr erfrischend.
Genau.
Anregend.
Die Uhr macht jetzt.